Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Widerstand gegen Einheitskrankenkassenideen. Bürgerliche Politiker wollen Gesundheitsminister Berset stoppen. Dann war Schluss im Bundeshaus. Die Wintersession ist zu Ende gegangen. Proteste in Kairo. Ägyptens Opposition mobilisiert nochmals gegen die Verfassungsabstimmung von morgen. Gut, am besten. Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut gewinnt die Weltcup-Abfahrt in Val d'Isère. Und im Tagesgespräch Ursula Wies. Mit 26 kam sie 1999 als Jungsozialistin in den Nationalrat. 12 Jahre und eine steile Ratskarriere später verlässt sie heute das Parlament. Sie wechselt in die Berner Stadtregierung. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Andrea Abbühl.
Die bürgerlichen Parteien machen Druck für eine rasche Abstimmung über die Volksinitiative für eine Einheitskrankenkasse. Sie fordern, dass der Bundesrat auf einen Gegenvorschlag verzichtet und damit eine baldige Volksabstimmung möglich macht. Das verlangen FDP, CVP, SVP und BDP in gemeinsamen Vorstößen im National- und Ständerat. Nicht nur stromintensive Industriebetriebe sollen vor höheren Stromkosten bewahrt werden, sondern auch über 70.000 weitere Firmen. Das will der Nationalrat. Er hat eine entsprechende Motion als erster Rat diskutiert. Demnach sollen Industrieunternehmen in Zukunft keine höheren Ökostromabgaben zahlen müssen als heute. Bundesrätin Leuthard hatte sich dagegen gewehrt. Wenn die Abgabe für Industrieunternehmen nicht erhöht werde, nehme der Bund 100 Millionen Franken weniger Geld ein für die Ökostrom-Einspeisevergütung. Und diese Ausfälle müssten dann private Haushalte und Dienstleistungsfirmen tragen. Das Surfen mit Drachensegeln auf Schweizer Seen soll grundsätzlich erlaubt werden. Nach dem Ständerat hat sich nun auch der Nationalrat für diese neue Regelung entschieden. Eine Minderheit hatte argumentiert, Kitesurfer stellten eine Gefahr dar. Wegen der Sprünge seien ihre Bewegungen nur schwer abzuschätzen. Schiffsbesatzungen müssten deshalb auch noch das Geschehen in der Luft beobachten. Die Mehrheit des Nationalrats ließ sich aber davon überzeugen, dass das Kitesurfen nicht riskanter sei als andere Wassersportarten. Mit den Schlussabstimmungen ist die Wintersession der eidgenössischen Räte zu Ende gegangen. Beide Räte nahmen alle Geschäfte an. So unter anderem auch die Liberalisierung der Tankstellenshops. Solche Läden an Hauptverkehrswegen mit starkem Reiseverkehr dürfen nun rund um die Uhr alle Produkte anbieten. Allerdings dürfte das Volk das letzte Wort haben, die Gewerkschaften kündigten bereits das Referendum an. Ebenfalls ein Ja gab es im Asylbereich. Neu erhalten abgewiesene Asylbewerber nur noch Nothilfe, sind aber von der Sozialhilfe ausgeschlossen. Das Schweizer Stromnetz wird ab dem neuen Jahr der nationalen Netzbetreiberin Swissgrid gehören. Der Bundesrat hat dazu Ja gesagt. Er sei zum Schluss gekommen, dass die Versorgungssicherheit und die Unabhängigkeit weiterhin gewährleistet seien. Bisher hatte das Schweizer Stromnetz den Elektrizitätsunternehmen gehört. Sie werden die Netze auf den 1. Januar 2013 an die Swissgrid übertragen. Vor der Abstimmung über den umstrittenen Verfassungsentwurf macht Ägyptens Opposition mobil. In Zeitungsinseraten und TV-Spots wird die Bevölkerung dazu aufgerufen, morgen gegen die geplanten Verfassungsänderungen zu stimmen. Es wurde auch zu Protesten nach dem heutigen Freitagsgebet aufgerufen. Zudem wandte sich Friedensnobelpreisträger El Baradei mit einem emotionalen Appell an den Staatspräsidenten. Sollte Mursi die Abstimmung nicht absagen, drohe dem Land ein Bürgerkrieg. Russland stellt sich gegen Aussagen, die der Vizeaußenminister zu Syrien gemacht haben soll. Es ging um einen Sieg der syrischen Rebellen, der möglicherweise bevorstehe. Das russische Außenministerium teilt nun mit, Vizeaußenminister Bogdanow habe in jüngster Zeit keine Stellungnahmen oder Interviews zu Syrien gegeben. Er habe in einer Ansprache lediglich die Position der syrischen Rebellen zitiert. Mehrere russische Nachrichtenagenturen hatten gestern geschrieben, Bogdanow habe gesagt, Syriens Präsident Assad verliere die Kontrolle über sein Land. Die USA gratulierten Russland anschließend dafür, in der Realität angekommen zu sein. An der UNO-Konferenz zur Telekommunikation gibt es keine Einigung über Bestimmungen zum Internet. Die USA und andere Länder weigern sich, das Abkommen zu unterschreiben. In ihren Augen würden mit der Vereinbarung staatliche Zensur und Kontrolle im Internet international legitimiert. Der Leiter der US-Delegation sagte, autoritäre Staaten hätten bereits heute die Möglichkeit, im eigenen Land das Internet zu regulieren. Ohne die Unterschrift der USA und anderer Staaten sind die UNO-Richtlinien zur Telekommunikation nicht bindend. Bei der Weltcup-Abfahrt in Val d'Isère kommt das Schweizer Frauenteam zum ersten Saisonsieg. Lara Gut hat ihren ersten Weltcupsieg in der Abfahrt gewonnen. Zweite wurde die US-Amerikanerin Leanne Smith. Auf Platz 3 ist die Schweizerin Nadia Kamer und mit Franzi Auftenplatten als Sechste belegt eine weitere Schweizer Fahrerin einen Spitzenplatz.
12.36 Uhr. Die Idee einer Einheitskrankenkasse hat viele Freunde. Zu viele für bürgerliche Politiker, sie geben Gebensteuer. Der Libor-Skandal könnte für die UBS teuer werden. Gerüchte über eine Milliardenbuße. Und weiter, Plastik im Abfall. Dünne Säckchen dürfen bald nicht mehr, dicke Shampoo-Flaschen schon. Warum eigentlich? In Ägypten mobilisiert die Opposition nochmals kräftig gegen die Verfassungsabstimmung, die morgen beginnt. In Griechenland gibt es Bestrebungen, die erschreckend stark gewordene Neonazi-Partei loszuwerden, zu verbieten. Und im Steuerparadies der Cayman-Inseln gibt's Ärger. Der Premier ist unter Korruptionsverdacht. Und jetzt Börse und Wetter.
Der Swiss Market Index steht bei 6.917 Punkten, minus 0,1%. Und hier noch die Devisenkurse von Thomson Reuters. Der Euro wird zu 1.2088 gehandelt, der Dollar zu 92,35 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag ziehen immer dichtere Wolken auf. Gegen Abend beginnt es zu regnen. Oberhalb von 1000 bis 1600 Metern fällt Schnee. In den Voralpen und Alpen bläst stürmischer Föhn. Im Mittelland bleibt es vorerst noch trocken. Im Süden fällt immer wieder Schnee, abends auch kräftig. Die Temperatur liegt beidseits der Alpen bei 2 bis 6 Grad. In den Föhntälern steigt sie bis auf 14 Grad. Am Wochenende ist es oft bewölkt und zeitweise regnet es. Dazu bläst böiger Westwind. Es wird mild, bei rund 8 Grad. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1600 Metern. Am Sonntag ist es im Süden meist trocken und teilweise sonnig.
Die Idee ist populär bei vielen Menschen und gefürchtet bei bürgerlichen Politikern. Die Einheitskrankenkasse, die Idee also, dass Schluss wäre mit den konkurrierenden Krankenkassen. Eine Volksinitiative ist bereits eingereicht und SP-Sozialminister Alain Berset arbeitet an einem Gegenvorschlag, der einige Punkte einer Einheitskasse aufnimmt. Jetzt aber regt sich Widerstand, die bürgerlichen Parteien wollen Berset stoppen. Dominik Meyer.
SVP, FDP, CVP und BDP. Für den Kampf gegen die Einheitskrankenkasse schließen die Bürgerlichen ihre Reihen. Im National- und Ständerat verlangen sie gemeinsam mit je einem Vorstoss, der Bundesrat müsse das Volk rasch abstimmen lassen über die Volksinitiative für die Einheitskasse und er müsse auf einen Gegenvorschlag verzichten. CVP-Fraktionschef Urs Schwaller ist einer der Wortführer.
Da werden Jahre ins Land gehen und wir wollen hier Klarheit, was die Einheitskasse anbelangt, weil gerade diese Diskussion wird dann in sehr vielen Bereichen wird diese abfärben. Und darum wollen wir rasch eine solche Abstimmung.
Und die Einheitskasse vom Tisch haben. Was SP-Bundesrat Alain Berset mit seinem Gegenvorschlag plane, gehe auch viel zu weit, sagt FDP-Ständerat Felix Gutzwiller.
Es ist einfach klar geworden, dass ein Gegenentwurf doch sehr nahe an eine Einheitskrankenkasse heranführen würde. Und deshalb glauben wir nicht, dass das sinnvoll oder produktiv ist.
Der Gegenvorschlag will den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen ebenfalls einschränken. Die Kassen müssten etwa die Kosten für teure Patienten gemeinsam, solidarisch finanzieren. Das wollen die Bürgerlichen nicht. Sie möchten das Volk über die Einheitskasse allein abstimmen lassen, ohne einen allzu verführerischen Gegenvorschlag. Die Befürworter einer Einheitskasse sprechen von einer handstreichartigen Aktion. SP-Gesundheitspolitikerin Jacqueline Fehr zum Beispiel sagt:
Das ist ein Manöver. Die Bürgerlichen haben Angst, dass die Initiative sonst im Wahljahr 2015 zusammen mit einem Gegenvorschlag vors Volk kommt. Diese Panik zeigt ihr schlechtes Gewissen.
Der Bundesrat solle den Vorstoß einfach ignorieren und weiterarbeiten.
Er darf das sicher. Das Prozedere, das steht jetzt quasi 1:1 für beide Gremien.
1:1 zwischen Bundesrat und Parlament. Doch so klar ist die Ausgangslage nicht. Eine klare Mehrheit aller Nationalräte und Ständeräte verlangt eine rasche Volksabstimmung ohne Gegenvorschlag. Ein solches Signal könne der Bundesrat nicht ignorieren, sagt SVP-Präsident Toni Brunner.
Das Parlament ist hier von den Mehrheiten her durchaus in der Lage, hier Herr Berset noch zu stoppen.
Bundesrat Bechsee arbeite vorerst ganz normal am Dossier Einheitskasse weiter, inklusive Gegenvorschlag, heisst es heute in seinem Departement. Doch ein allfälliger Gegenvorschlag zur Einheitskasse müsste früher oder später ohnehin vors Parlament. Und dort können die bürgerlichen Bechsee jederzeit stoppen. In der Fußballsprache würde man deshalb sagen, das Parlament ist näher am 2:1 als der Bundesrat.
Der UBS soll im Zusammenhang mit dem sogenannten Libor-Skandal eine Milliardenbuße drohen. Das ist heute in Zeitungen zu lesen, bestätigt ist noch nichts. Entsprechend brodelt die Gerüchteküche. Tatsache ist, verschiedene Banken haben jahrelang den wohl wichtigsten Zinssatz der Finanzwelt, eben den Libor, manipuliert, zum eigenen Vorteil. Auch die UBS hat mitgemischt, das ist bekannt. Denn die UBS hatte sich selber den Behörden gestellt und so geholfen, den Libor-Skandal aufzudecken. Evelyn Kobler aus der DRS-Wirtschaftsredaktion, warum soll denn die Bank jetzt trotzdem gebüßt werden?
Die UBS hat sich und andere Banken verpfiffen bei den Behörden und sich eben so Immunität, Straffreiheit gesichert, da haben Sie recht, aber das gilt eben nur eingeschränkt. Dazu muss man wissen, in diesem gigantischen Libor-Skandal, der weltweit ja die Runde gemacht hat, da sind verschiedene Behörden jetzt dran, diesen Fall aufzurollen und zu ermitteln, und die Behörden vor allem von verschiedenen Ländern sind da involviert, und die UBS ist eben nur zum Teil geschützt oder eben nur zum Teil immun.
Das heißt, sie kann gebüßt werden.
Sie kann gebüßt werden. Genau, das ist übrigens ähnlicher wie bei der britischen Großbank, bei Barclays. Das ist die erste Bank, die überhaupt jetzt in diesem Libor-Skandal zur Kasse gebeten worden ist. Auch sie hatte Teilimmunität genossen, ähnlich wie die UBS. Aber eben letztlich wurde auch sie zur Kasse gebeten. 450 Millionen US-Dollar musste sie bezahlen. Das hat dann letztlich den CEO und den Verwaltungsratspräsidenten den Job gekostet. Die mussten dann den Hut nehmen.
Die gegenwärtigen Gerüchte sprechen von einer Buße von einer Milliarde US-Dollar. Was hieße das für die Bank?
Das wäre zweifelsohne happig. Es wäre doppelt so viel wie eben bei Barclays Größenordnung. Wenn es denn stimmt, denn man muss sagen, in dieser Gerüchteküche, die heftig brodelt jetzt, da wurden auch schon tiefere Summen eben bezüglich der Buße, die die UBS zu erwarten hat, rumgeboten. Aber wenn es denn so kommt, eine Milliarde, das wäre ein sehr hoher Betrag, und der wäre fast nur eigentlich denkbar, wenn die UBS in diesem ganzen Libor-Skandal wirklich eine führende Rolle inne gehabt hätte. Also wenn sie wirklich aktiv andere Banken zum Mitmanipulieren dieses wichtigen Zinssatzes angestiftet hätte. Ob das so ist, das werden wir dann sehen, wenn die Behörden ihre Berichte vorlegen und dann die Bußen allfällig auch wirklich aussprechen. Wenn wir uns noch kurz die Finanzkraft der Bank anschauen, eine Milliarde, das wäre eine große Summe, sie wäre verkraftbar, aber das würde schon wehtun. Die Bank hat Anfang 2012 kleine Gewinne geschrieben, kaum Gewinne gemacht, mittlerweile schreibt sie sogar Verluste, weil sie eben ein ziemlich teures Reorganisationsprogramm gerade durchzieht. Und dann, wenn man dann noch eine Milliarde berappen muss, das würde schon wehtun.
Wie werden jetzt aus Gerüchten Tatsachen? Wie geht's weiter?
Es heißt, dass der Entscheid, was eben diese Buße betrifft, dass der dann Anfang nächster Woche kommen soll. Wir werden sehen. Aber damit wäre die Sache für die UBS kaum dann schon vom Tisch. Was wir zum Beispiel wissen, hier in der Schweiz ermittelt die WEKO, die Wettbewerbsbehörde, ob es da allenfalls Verstöße gegen das Kartellrecht gegeben hätte. Da könnte auch eine Buße dann ausgesprochen werden, wenn dem so wäre. Auch die FINMA ermittelt, das ist die Bankenaufsichtsbehörde, sie prüft, ob es da organisatorische Mängel in der Bank allenfalls gehabt hat. Und da könnte also zu einem späteren Zeitpunkt dann allenfalls auch noch mehr auf die UBS zukommen.
Das waren Informationen von Evelyn Kobler. Die Die Großverteiler in der Schweiz sollen die kleinen, feinen Plastiksäckchen nicht mehr abgeben dürfen. Das hat das Parlament gestern beschlossen. Noch viel mehr Plastik landet bei uns aber im Abfall in Form von Shampooflaschen, Joghurtbechern oder Milchpackungen. Anders in Deutschland oder Österreich, dort werden auch diese Teile des Abfalls recycliert. Warum tickt die Schweiz in dieser Frage ganz anders? Christian von Burg.
Die Migros will ihr Öko-Image aufbessern und als glänzendes Vorbild vorangehen. Spätestens ab Ende 2013, verspricht der Detailhändler, spätestens dann werden wir alle Plastikflaschen zurücknehmen, auch leere Duschschäl-, Putz- und Waschmittelflaschen. Alleine damit werde mehr Plastik eingespart als mit dem Verbot der kleinen weißen Plastiksäcklein, sagt Migros-Sprecherin Monika Weibel.
Wir sehen, dass das wirklich ein Wunsch der Bevölkerung ist, mehr zu sammeln, die Produkte umweltschonend entsorgen zu können. Also ein Wunsch für die Kunden, aber auch ein wirklicher Beitrag an die Umwelt.
Bei der Konkurrenz sieht man das anders. Coop-Sprecher Urs Meier sagt schnippisch:
Manchmal sind ganz einfach scheinende Lösungen nicht immer die besten.
Coop habe das Plastikrecycling natürlich auch durchgerechnet. Aber noch mehr als die PET-Flaschen zu sammeln, das bedeutet nicht nur, dass man für die ganze Logistik deutlich mehr Geld in die Hand nehmen müsse, es habe auch ökologisch negative Folgen, sagt Meier.
Wir hätten eine Vielzahl von zusätzlichen Lastwagenfahrten.
Und schließlich müsse man den Blick aufs Ganze werfen. In der Schweiz landet der Verpackungsabfall in den Kehrichtverbrennungsanlagen und dort wird mit dem Abfall Strom und Wärme erzeugt. Mit eindeutig positiven Folgen, sagt Meier.
Wir haben eine klare Einsparung von Heizöl, wenn wir weiterhin solche Flaschen der Kehrichtverbrennungsanlage zuführen.
Michael Hügi vom Bundesamt für Umwelt bestätigt, dass gerade die Verpackungsabfälle sehr viel Brennwert liefern für die Kehrichtverbrennungsanlagen. Nicht alle Plastikarten ließen sich zudem gleich gut wiederverwerten. Trotzdem mache das Recycling grundsätzlich Sinn.
Wir klären momentan ab, welche Kunststoffsammlungen betrieben werden können im Hinblick auf ein verbessertes Recycling. Das Projekt Runder Tisch Kunststoffverwertung ist noch im Gange und wir können da mit den Resultaten in den nächsten Monaten rechnen.
Nur die Gespräche dauern schon lange und die Interessengemeinschaft Detailhandel hat bereits abgewunken. Ein umfassendes Recycling von Plastik oder gar von Getränkekartons sei viel zu aufwendig. Es gehe letztlich vor allem auch um die Frage, wer für die zusätzlichen Kosten aufkommen soll. Deshalb komme man in der Schweiz derzeit nicht weiter, sagt Simon Zeller von der Stiftung für praktischen Umweltschutz.
Es laufen im Moment Gespräche, aber irgendwie ist da ein bisschen der Wurm drin. Man versucht immer den anderen die Schuld zu geben, es geht ein bisschen im Kreis im Moment.
Und es könne doch nicht sein, sagt Zeller weiter, dass man Recycling verhindere, nur weil die Kantone erst ihre Kehrichtverbrennungsanlagen amortisieren wollten. Die Schweizer Umweltpolitik ist hier sozusagen Opfer ihres eigenen Erfolges. Der flächendeckende Ausbau der Kehrichtverbrennungsanlagen hat zwar das Deponieproblem gelöst, jetzt sind die Anlagen aber hungrig und fressen Abfälle, die man eigentlich gut wiederverwenden könnte.
In Ägypten macht die Opposition im Land heute noch einmal Front gegen die Verfassungsabstimmung, die morgen beginnen wird. Es sei eine Verfassung zur Spaltung Ägyptens und deshalb abzulehnen. Und Friedensnobelpreisträger El Baradei soll Präsident Morsi aufgerufen haben, die Abstimmung zu verschieben, denn es drohe ein Bürgerkrieg. Frage an unseren Nahost-Korrespondenten Philipp Scholkmann. Wie kommt der eigentlich besonnene El Baradei zu einer so drastischen Wortwahl? Ist das die ägyptische Wahlkampfrhetorik?
Ein Stück weit ja. Gerade Baradei, der ja nicht nur Nobelpreisträger ist, sondern auch eine Partei leitet, gerade er hat sich in den letzten Tagen hervorgetan mit dramatischen Worten. Man muss vielleicht auch mal erwähnen, diese umstrittene Verfassung, über die jetzt abgestimmt werden soll, die soll ja den Weg auch ebnen zu ordentlichen demokratischen Parlamentswahlen im Frühling und diese Wahlen werfen vielleicht schon ihre Schatten voraus mit dieser doch sehr drastischen Wortwahl. Aber es stimmt natürlich, das Land ist effektiv tief gespalten. Das Lager der Islamisten unterstellt, die Liberalen hielten sich nicht an die Spielregeln der Demokratie. Außerdem sagt es, die Liberalen wollten eine freizügige Gesellschaft, die den ägyptischen Traditionen widerspreche. Die Liberalen andererseits sagen, diese Verfassung habe klar islamistische Untertöne und sie warnen ja vor nichts weniger als der Diktatur der Muslimbrüder, die bevorstehe. Also sehr verhärtet die Position und ohne Aussicht auf Dialog.
Die Spannungen sind riesig, die Auseinandersetzungen zwischen Mursi-Anhängern und Gegnern hart. Mindestens 7 Menschen sind in den letzten Wochen getötet worden. Ist ein ordentlicher Urnengang überhaupt möglich?
Präsident Mursi sagt ja. Er glaubt auch, dass genügend Richter da sein werden, um den Urnengang zu beaufsichtigen, obwohl ja ein Teil dieser Richter zum Boykott aufgerufen hat. Um das aufzufangen, wurde die Abstimmung ja auch auf die nächsten beiden Samstage aufgeteilt. Ein Teil des Landes wählt morgen, ein anderer erst in einer Woche, damit sicher genügend Richter da sind. Außerdem hat der Präsident mehr als 100.000 Polizisten aufgeboten in ganz Ägypten und nochmal so viele Soldaten, um möglichst Unruhe vor den Wahllokalen zu verhindern.
Die Opposition hat viele Vorbehalte gegen das Abstimmungsprozedere, die Muslimbrüder dagegen sagen, sie würden jedes Ergebnis respektieren. Das klingt sehr siegessicher.
Man könnte auch sagen, die Muslimbrüder werfen sich geschickt in die Pose der Demokraten, sagen, hier ist ein ganz normaler Prozess am Laufen mit dieser Abstimmung. Das Volk entscheidet, wir richten uns danach und wollen keineswegs diese Diktatur der Muslimbrüder, wie uns unterstellt wird. Aber die Islamisten hoffen natürlich, dass sie durchkommen mit ihrer Verfassung, und zwar, weil die Leute Ja sagen aus Überzeugung oder einfach, weil sie dieses unselige Kapitel schließen wollen mit dieser ganzen Verfassungskrise und auf eine stabilere Zukunft für Ägypten hoffen nach dieser Abstimmung. Egal, was in der Verfassung genau drinsteht. Die Muslimbrüder zählen natürlich aber auch auf ihre Mobilisierungskraft. Sie sind ja die mit Abstand bestorganisierte Bewegung im Land, während die Opposition einmal mehr zerstritten antritt. Ein Teil ruft inzwischen auf, doch hinzugehen zur Abstimmung und Nein zu sagen. Ein anderer Teil will weiter boykottieren. Das stärkt die Position der Opposition in dieser Abstimmung natürlich nicht.
Das waren Einschätzungen von Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann. Je größer die wirtschaftliche Not, umso mehr haben rechtsextreme Zulauf. Auch Griechenland bleibt von dieser Erfahrung nicht verschont. Seit den Wahlen im Frühling sitzen Vertreter einer Neonazi-Partei im Parlament, die offen rassistische Ziele verfolgen. Und die Partei Goldene Morgenröte, auf Griechisch Christiafi, hat Meinungsumfragen zufolge immer mehr Zulauf. Aber es regt sich auch immer mehr Widerstand. In Griechenland ist eine Debatte um ein Verbot der Neonazi-Partei entbrannt. Aus Athen, Rodothea Seralidou.
Die Diskussion rund um ein Verbot der Chrissi Avgi spaltet die griechische öffentliche Meinung. Während allen Umfragen zufolge die rechtsradikale Partei mittlerweile drittstärkste politische Kraft ist, fordern immer mehr Griechinnen und Griechen ein Verbot der Partei. Allen voran Petros Konstantinou von der Initiative Vereint gegen den Rassismus und Stadtrat Athens. In einem Europa, das so unter Hitler gelitten hat, und in Griechenland, das die Besetzung durch die Nationalsozialisten erlebt hat, können wir Neonazis nicht tolerieren. Diese faschistische Gang muss verboten werden. Sie sollte kein Recht haben, Büros aufzumachen und sollte nie wieder an den Wahlen teilnehmen dürfen. Doch so ein Verbot kann in Griechenland nicht umgesetzt werden. Denn die griechische Verfassung sieht zwar vor, dass Parteien der Demokratie dienen sollen. Ein Parteiverbot ist aber nicht vorgesehen, erklärt der Universitätsprofessor für öffentliches Recht Xenophon Gondiadis. Wir haben in Griechenland kein Verfassungsgericht und so etwas sieht unsere Verfassung auch nicht vor. Und ich finde das gut so. Ein Verbot würde nur zu einer Verherrlichung der goldenen Morgenröte führen. Sie profiliert sich ja vor allem dadurch, dass sie als vermeintlich einzige Partei gegen ein korruptes politisches System kämpft.
Εμφανίζεται ως εκείνο το οποίο αντιμάχεται ένα σύστημα διεφθαρμένο, ένα σύστημα διαβρωμένο.
Das griechische Rechtssystem stelle andere Mittel zur Verfügung, um gegen die Aktivitäten der goldenen Morgenröte anzugehen.
Είτε να χαρακτηριστεί
Man könnte die Partei als kriminelle Vereinigung bezeichnen und man kann ihre Mitglieder direkt strafrechtlich verfolgen. All das ist möglich und könnte durch eine Reform des griechischen Strafrechts sogar noch härter bestraft werden. Denn keiner hat das Recht, im Namen irgendeiner Ideologie Gewalt anzuwenden oder die Rolle der Polizei zu übernehmen. Dem stimmen mittlerweile auch immer mehr Politiker zu. Erst vor wenigen Tagen appellierte der Chef der sozialistischen PASOK, Evangelos Venizelos, an die anderen Parteien und die griechischen Bürger, sich gemeinsam gegen die Chrysiavi zu wehren. Doch statt von Fronten gegen den Faschismus zu sprechen, sollten die traditionellen Parteien die Schuld erst einmal bei sich suchen, findet der Rechtsexperte Kondiavis.
Die Politiker haben απαξιώσει το Κοινοβούλιο, τη δικαιοσύνη.
Das politische System war über lange Zeit so korrupt und faul, dass es jeglichen Respekt seitens der Bevölkerung eingebüßt hat. Solange unser Parlament unsere Verfassung ignoriert, ganze Sparreformen in einen Artikel presst, wichtige Gesetze per Eilverfahren verabschiedet, werden die Bürger den Glauben an das politische System nicht wiedergewinnen und die Chrysiavi wird immer stärker werden. Für die Migranten im Land sind das keine guten Nachrichten. Auch für den 40-jährigen Pakistaner Javed Iqbal nicht. Hier geht es um unser Leben. Früher war es in Griechenland sehr schön. Die Menschen waren sehr nett zu uns und wir hatten eine gute Zeit. Jetzt mit der goldenen Morgenröte habe ich große Angst. Ich kann nicht mehr auf die Straße gehen. Wenn sie uns sehen, kommen sie zu zehnt auf Motorrädern und provozieren uns. Es ist nicht zu vergleichen mit früher.
Uhr, das sind Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Immer 12.30 Uhr auf dem Sender, ab 13.30 Uhr im Netz. Rendezvous.drs.ch. Ärger in der Oase. Im britischen Steuerparadies der Cayman-Insel gibt es Streit. Der Regierungschef Makiva Bush will nicht zurücktreten, obwohl die lokale Polizei wegen Korruptionsvorwürfen gegen ihn ermittelt. Bush beschuldigt den britischen Gouverneur der Inseln, einen Rachefeldzug gegen ihn angezettelt zu haben. Wer auch immer im Recht ist, dubiose Geschichten aus einem Steuerparadies sind dem britischen Ansehen nicht förderlich. Martin Alliot.
Der 57-jährige William McKeever Bush ist ein Veteran der Politik auf dem karibischen Paradies der Cayman-Inseln. Seit genau 3 Jahren amtiert er als Regierungschef, als Premier. Die Polizei ermittelt schon seit 2010 gegen ihn, aber seit der Premier am Dienstagmorgen verhaftet wurde, besteht Handlungsbedarf. Dem Politiker werden Diebstahl, Vertrauensbruch, Amtsmissbrauch und Interessenkonflikte vorgeworfen, allerdings noch ohne formelle Anklagen. Offenbar geht es um den weiter zurückliegenden Missbrauch einer staatlichen Kreditkarte und um den angeblichen Import von Sprengstoff ohne Lizenz. Bush musste schon einmal vor rund 15 Jahren seinen Ministersessel räumen, weil er mit einer betrügerischen arabischen Bank involviert war. Der Politiker wurde seither 2 Tage lang verhört. Kaum war er gestern wieder auf freiem Fuß, begab er sich nach Jamaika, wo er einen Ehrendoktor für den Dienst am Gemeinwesen hätte erhalten sollen. Die Universität beschloss dann allerdings vorsichtig, die Zeremonie noch zu verschieben. Immerhin bot der Auftritt in Jamaika dem Politiker eine Bühne, um seine Sicht der Dinge darzustellen. Er bezeichnete den britischen Statthalter auf Cayman, Gouverneur Duncan Taylor, als seinen Feind. Die Verhaftung sei eine rachsüchtige Hexenjagd, behauptete er, wobei er ungesagt ließ, was diese Vergeltung ausgelöst haben könnte. Jenseits von Palmen und Klatsch allerdings muss diese Geschichte den Briten höchst unwillkommen sein. Vor 3 Jahren setzte die britische Regierung kurzerhand die Verfassung der Turks and Caicos-Inseln, einer anderen karibischen Steueroase, außer Kraft und löste das Parlament auf. Auslöser war auch hier Korruption. Seither regiert der Gouverneur unbeschränkt. Denn das ist die Rechtslage. London kann in seinen diversen Kolonien schalten und walten, wie es will, wenn es denn will. Zuständig sind allerdings nicht die britische Regierung, geschweige denn das Parlament, sondern der Privy Council, ein graues Gremium von königlichen Gnaden, das weitgehend aus ehemaligen und amtierenden Ministern besteht. Gerüchte, wonach London die Einführung des automatischen Informationsaustausches nach dem Vorbild der amerikanischen FATCA-Plane haben sich vorläufig nicht bewahrheitet. Aber der sechstgrößte Finanzplatz der Welt ist unter Beschuss, denn er ist zu einer der lukrativsten Steueroasen für multinationale Konzerne geworden. Unter diesen Umständen ist der Anschein der Anständigkeit besonders wichtig.
Martin Aliot, gleich eins. Gast im Tagesgespräch ist SP-Nationalrätin Ursula Wyss. Sie hat heute ihren letzten Ratstag im Bundeshaus. Tagesgespräch im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Andrea Abbühl.
Die bürgerlichen Parteien machen Druck. Sie wollen, dass rasch über die Volksinitiative für eine Einheitskrankenkasse abgestimmt wird. Mit Vorstößen im Parlament fordern sie, dass der Bundesrat deshalb auf einen Gegenvorschlag verzichtet. Das Schweizer Stromnetz wird ab dem neuen Jahr der nationalen Netzbetreiberin Swissgrid gehören. Der Bundesrat hat dazu Ja gesagt. Bisher war das Schweizer Stromnetz im Besitz der Elektrizitätsunternehmen. Bei der Weltcup-Abfahrt in Val d'Isère kommt das Schweizer Frauenteam zum ersten Saisonsieg. Lara Gut hat ihren ersten Weltcupsieg in der Abfahrt gewonnen. Auf Platz 3 ist die Schweizerin Nadia Kamer, auf Platz 6 Franzi auf den Platten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.